So, und schon sind wir schwuppsdiwupps, könnte man sagen, nach fast 4 Stunden, beim letzten Teil unseres, oder zweiten Teil unseres Abendweg-Skriptes. Wie sollte es anderes sein? Nach der normalen endotrachealen Intubation geht es weiter mit der Videolaryngoskopie. Ich muss vorweg sagen, das ist sowas, da zeigte sich wieder auch unsere unglaublich gute Teamarbeit, weil Torben schrieb mir dann auf einmal eine Nachricht: Ja, Johannes, warum hast du eigentlich Videolaryngoskopie geschrieben? Das ist doch eigentlich mein Thema. Und ich so, oh. Dann habe ich nochmal auf meine Aufzeichnung geguckt und musste feststellen, ja, er hat recht. Da war leider das Kapitel schon fertig.
Stimmt.
Gut, egal. Deshalb machen wir es jetzt so ein bisschen als Teamleistung sozusagen. Ich werde ganz viel reden und Torben wird mich immer unterbrechen zwischendurch. Ich war relativ überrascht, als ich mich damit das beschäftigt habe. Die Videolaryngoskopie gibt es schon seit circa 15 Jahren. Und sie erfährt natürlich immer größere Verbreitung. Sie sollte mittlerweile auch flächendeckend auf allen Notarzt-Einsatzfahrzeugen zur Verfügung stehen und war am Anfang ja noch eigentlich nur gedacht für das Management des schwierigen Atemweges. So ist es mittlerweile so, dass es auch laut der Leitlinie präklinisch Atemwegsmanagement laut der S-Leitlinie als primäres Airway-Device für die notfallmäßige Narkoseeinleitung empfohlen wird. Mhm. Es gibt Videolaryngoskope mit konventionellen Macintosh-Spateln, also C-Mac. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Studie von vor 3 Stunden ungefähr, wo es darum ging. Und es gibt die stark angulierten Spatel, die keine direkte Laryngoskopie mehr ermöglichen. Das ist das D-Blade. Zum Beispiel, von anderen Herstellern mögen die anders heißen, aber wir nutzen bei uns in der Klinik und auf dem NAF D-Blade. Habt ihr was anderes, Ines?
Nö.
Auch also nicht.
Konventionelle Spatel und hyperangulierte Spatel.
Hyperangulierte, genau, nicht stark, sondern hyperangulierte ist ein schönes Wort. Könntest du das bitte im Skript direkt ändern?
Ja, mach ich.
Danke. Und obwohl es steht, im nächsten Absatz steht, man wird auf hyperangulierte Spatel treffen. Naja, lass mal. Also, der entscheidende Unterschied zwischen den konventionelleren, also den C-Mac-Spateln, die ermöglichen eine direkte Laryngoskopie und haben gleichzeitig eben diese Videooptik, die hyperangulierten Spatel. Mit denen kriegt man so gefühlt fast jede Epiglottis dargestellt. Nicht größtenteils. Aber man hat eben keine direkte Laryngoskopie mehr. Das heißt, das Einführen des Tubus ist mit deutlich mehr Fingerspitzengefühl sozusagen vergesellschaftet.
Da möchte ich auch gleich einhaken, so mit Praxistipps. Nämlich zum einen haben die hyperangulierten Spatel das Problem, was Johannes gerade schon gesagt hat, möchte ich nochmal rausheben. Du kriegst eigentlich fast jede Stimmbandebene damit dargestellt, aber dann den Tubus reinzukriegen erfordert einige Übung. Dafür muss der Führungsstab richtig gebogen werden und selbst wenn man den Tubus auf den Stimmbändern platziert hat, muss man manchmal doch ganz schön fummeln und, ich sag mal, drehen.
Schrauben.
Genau, um ihn denn reinzukriegen. Und der zweite Nachteil dieser hyperangulierten Spatel, den ich hauptsächlich auch noch sehe, ist, sobald die Optik irgendwie nicht funktioniert, viel Schleim, Erbrochenes oder Blut.
Leipziger allerlei
im Mundrachenraum. Ihr seht, wir wiederholen uns dauernd. macht die Anwendung der hyperangulierten Spatel unmöglich, muss man einfach sagen. Und während man, wenn man das Videolaryngoskop mit dem konventionellen Spatel benutzt und wenn die Optik verschmutzt ist, man immer noch ganz normal laryngoskopieren kann.
Genau. Und wie sollte es anders sein? Torben hat schon gesagt, also man braucht für die indirekte Laryngoskopie beim D-Blade eben zwingend einen Führungsstab. Im Notfall sollte natürlich sowieso immer ein Führungsstab im Tubus sein. Also, was braucht man an Equipment zusätzlich zum Equipment für die endotracheale Intubation? Logischerweise das Videolaryngoskop mit dem konventionellen Spatel oder dem hyperangulierten Spatel. Den hyperangulierten Spatel gibt es in einer Größe und für Kinder gibt es ihn auch nochmal separat. Und bei den konventionellen Spateln nehmen wir meist einen Viererspatel, das ist Geschmackssache. Man braucht den Tubus mit Führungsstab, ordentlich vorgebogen. Das muss im Endeffekt jeder so ein bisschen selber für sich wissen, wie er das machen möchte. Ich lasse mir den Tubus immer oder biege mir selber als Hockeyschläger vor. Ich habe da schon Leute gesehen, die haben die Tuben gefühlt wie ein C-gebogen, also wie ein richtig krasses C-gebogen oder so oben beginnend, dann ein 90-Grad-Winkel, dann eine Gerade, dann wieder ein 90-Grad-Winkel nach unten.
Was willst du damit denn intubieren?
Ja, es funktioniert erstaunlich gut bei derjenigen, bei der ich das schon mehrfach gesehen habe, wie die das macht. Keine Ahnung. Naja, egal. Indikation für die Videolaryngoskopie jegliche Art der präklinischen Notfallnarkoseeinleitung oder schwierigen Atemfixierung auch auf der Intensivstation. Kontraindikation. Gegebenenfalls massive obere gastrointestinale Blutung oder Leipziger allerlei aufgrund der Verlegung halt der Videooptik. Das ist natürlich eine relative Kontraindikation. Durchführung. Analog normale endotracheale Intubation. Wichtig halt den Tubus vorbiegen, dass man da richtig reinkommt. Was kann passieren? Der Tubus lässt sich nicht platzieren. Was kann man da machen? Das gilt jetzt vor allen Dingen fürs D-Blade, wie Torben vorhin schon gesagt hat. Wenn man mit dem D-Blade den Tubus nicht fixieren kann, dann kann es helfen, dass man die Kopfüberstreckung vermeidet, weil man kann es ja trotzdem darstellen, weil man keine direkte Laryngoskopie-Ebene braucht. Also man kann den Kopf sozusagen einfach normal liegen lassen. Das kann es besser machen. Man kann eine andere Tubusformung ausprobieren, zum Beispiel die mit den rechten Winkeln. Mir hilft das
man
nicht.
Man muss aber irgendwie den Tubusstab auch noch da rauskriegen.
Das ist auch wichtig, den sollte man vorher eingeglitscht haben. Und den Tubus von rechts einführen, bis er in die Optik kommt und dann gegebenenfalls mit schraubenden Bewegungen platzieren.
Schraubende Bewegung, bitte ohne Führungsstab.
Ich stelle mir gerade vor, jemand hört euren Beitrag, irgendwie ist jetzt gerade dabei bei der Intubation.
Schrauben Sie den Tubus.
Nee, ja, du hast ihn denn platziert und dann kriegst du den Führungsstab nicht mehr.
Hör raus, wenn er so stark vorgebrochen ist.
Die Jungs haben doch gesagt, zwei rechte Winkel.
Spiel doch mal zurück. Was für Schrauben bewegen?
Ja. Jedenfalls burpen, das kann auch helfen, dass man die Ebene des Kehlkopfes verändert und Hilfe holen. Ja, wenn es gar nicht geht, Hilfe holen. Genau, wenn die Kamera beschlägt oder mit Sekret verdreckt ist, meist nur temporäres Problem, Reinigung und neuer Versuch, bitte die Kamera nicht selber anhauchen.
Was?
Ja, das kam mir jetzt gerade so.
Okay. Ja, okay.
Ja, ich habe schon Leute, ich habe mal einen getroffen in meinem PJ, der hat mit der Fieberoptik Narkoseeinleitung und es gab eine neue Fieberoptik im OP. Und dann war es so, ja, irgendwie der Chef war im Saal, hat eingeleitet, hat ganz normal die Patienten konventionell intubiert und irgendwann sagt der Kollege dann so, Chef, die neue Fieberoptik ist super gut. Gucken Sie mal, wie tief ich in das Abflussrohr damit komme. Und dann waren da Waschbecken in der Narkoseeinleitung und er hat damit das Abflussrohr endoskopiert.
Traumhaft.
Schön. Ja, das war richtig witzig. Fand der Chef super. Ihr könnt es euch vielleicht vorstellen. Also deshalb ist es mit Anhauchen, finde ich jetzt nicht so abwegig. Ja, wenn diese Sekretlast es natürlich unmöglich macht oder es immer weiter beschickt, dann muss man vielleicht das Airway-Device einfach wechseln. Muss man so realistisch sein. Nach maximal zwei Versuchen, auch mit Videolaryngoskop, muss man halt auf eine Supraglottische zum Beispiel ausweichen, bis Hilfe kommt. Ja, weil wichtig ist ja, dass Sauerstoff in den Patienten geht. Gut, unserer Meinung nach sollte man die Videolaryngoskop im Notfall immer nutzen. Es gibt andere Leute, die betrachten das so ein bisschen als anästhesiologischen R-Verlust, wenn man, also R nicht mit A-I-R, sondern R wie Ehre, dass man das Videolaryngoskop nimmt, aber darum geht es ja nicht. Ne? Also es ist nachgewiesenermaßen, hat es eine erhöhte Erfolgschance. Für das D-Blade würde ich das so ein bisschen in Anführungszeichen setzen, weil da sicherlich Marc Anton sagt immer, er spielt viel Playstation und kann deshalb gut das Videolaryngoskop benutzen, weil die Hand-Auge-Koordination eine ganz gute ist. Ob da was dran ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass man trotzdem, wenn man nicht so viel konventionell intubiert mit dem Videolaryngoskop, deutlich höheren Erfolg hat. Torben, möchtest du etwas hinzufügen?
Nein. Sehr gut dargestellt.
Danke. Dein Lob ist mir heute sehr wichtig. Deshalb mache ich mit chirurgischem Atemweg und Rescue-Verfahren direkt weiter. Das ist nämlich die Frage, was tun, wenn gar nichts mehr geht? Das ist ja Gott sei Dank sehr, sehr selten.
Die erste Regel da ist auch, ich möchte gleich zu deinem Thema weiterleiten, ist einen Plan in der Hinterhand haben.
Genau, man muss einen Plan haben. Und das ist der Algorithmus für den unerwartet schwierigen Atemweg. Dazu hat sich unsere Fachgesellschaft, die DGAI, auch schon mal ausgelassen. Wir haben das für euch in einem kleinen übersichtlichen Algorithmus dargelegt, in unserer unwiderstehlichen grafischen Darstellung, hat Torben sich dort eingebracht. Und ich möchte auch gar nicht so viel jetzt auf diesem speziellen Algorithmus rumreiten. Entscheidend ist ja einfach zu wissen, kann ich den Patienten bebeuteln oder nicht? Man muss dazu einschränkend sagen, dieser Algorithmus gilt für den OP. Also ich kriege den Patienten nicht intubiert. Kann ich ihn beuteln, ja oder nein? Wenn ich ihn bebeuteln kann, ist ja erstmal alles gut. Mhm. Dann kann ich erstmal die Lagerung optimieren, dann kann ich nochmal gucken mit einem normalen Laryngoskop, mit einem Videolaryngoskop. Wenn das alles nicht funktioniert, kann ich immer noch eine Laryngsmaske reinstecken, aber ich kann ja immer auf die Rückfallebene Beutelmassenbeatmung zurück. Ja. Wenn ich ihn nicht bebeuteln kann, dann ist Holland in Not.
Geht nur noch vorwärts.
Ja, ja, es geht immer nur vorwärts, sagt Ihnen es jetzt. Das ist richtig. Dann sollte man laut dem Algorithmus erstmal Hilfe holen. Das hat man optimalerweise natürlich schon getan in dem Moment, in dem man den Patienten zweimal, sage ich mal, nicht intubiert bekommen hat und nicht sich jetzt über die Ohren bebeuteln kann ich ihn auch nicht, sehr blöd, wird schon grau, Hilfe. Da freuen sich alle. Ich kann ihn nicht bebeuteln, dann empfiehlt der Algorithmus als erstes eine supraglottische Atemwegshilfe. Mhm. Sprich Larynxmaske einlegen. Funktioniert das? Alles schick. Funktioniert das nicht? Nochmal laryngoskopieren mit Videolaryngoskop. Mhm. Führt das zum Erfolg? Alles gut. Führt das nicht zum Erfolg, sagt jetzt der Algorithmus, kann man den Patienten zur Spontanatmung zurückkehren lassen?
Regelhaft
nein. Regelhaft nein, genau. Wie soll das funktionieren? Also Bridion könnte man noch nutzen, wenn man mit Rocuronium relaxiert hat, aber auch selbst da hätte man noch Fenta und oder Sufenta und
Propofol an Bord.
Propofol an Bord wird schwierig werden.
Und das Erste, was, also ich meine, mein Reflex ist, wenn die Maskenbeatmung nicht klappt, macht die Narkose tiefer.
Ja, genau.
Das heißt, der hat ja wahrscheinlich eine ganze Menge Propofol an Bord.
Wenn das also nicht funktioniert, kannst du noch eine andere supraglottische Atemwegshilfe probieren. Also zum Beispiel Laryngstubus, wenn du einen hast. Oder eine andere Laryngmaske in anderer Größe. Du kannst noch mal das Videolaryngoskop mit dem D-Blade nehmen, was du wahrscheinlich schon gemacht hast. Für ein Intubationsendoskop wirst du wahrscheinlich ehrlich gesagt keine Zeit mehr haben, denke ich. Also für eine Fieberoptik.
Wir haben bei uns noch relativ schnell, greifen meistens diese Bonfields-Optik. Ich glaube, genau. Die ist da eher noch aus historischen Gründen.
Ich glaube auch.
Das ist so ein, also wie so ein Führungsstab mit Kamera vorne dran und einer Lichtquelle, also eigentlich eine starre
Broncho im Prinzip.
Fieberoptik.
Ja. Wenn das auch nicht funktioniert, dann bleibt dir nur noch eine Möglichkeit und das sind die Rescue-Verfahren. Und das ist chirurgisch, sprich schneiden. Es gibt aber noch ein Rescue-Verfahren, was nicht schneidend ist und das hat Torben für euch vorbereitet.
Genau, also es ist gar kein so ein richtiges Rescue-Verfahren, es ist nur gerade wenn man sehen kann, wo man hin möchte und da einfach nicht hinkommt. Diese Situation tritt überraschend häufig auf, muss man sagen, dass man zumindest die hintere Larynx-Apertur durchaus darstellen kann, aber dann nicht dahin kommt. Dann gibt es gute Studien, die zeigen, dass der Bougie eine gute Hilfe ist. Der Bougie ist ein circa 60 cm langer Stab. Er wird im Englischen immer als Gum Elastic bezeichnet. Dabei ist er weder aus Gummi noch, wenn man ihn mal in der Hand hatte, besonders elastisch. Er ist meistens aus Kunstharz oder Polyester. Genau. Und über diesen Bougie kann man, statt den Führungsstab in den Tubus einführen. Der hat so eine 30 Grad abgewinkelte Spitze, die sogenannte QD-Spitze. Und dann hat er noch so eine Tiefenmarkierung mit dran. Wir führen diesen Bougie also in den Tubus ein und im Gegensatz zum Führungsstab guckt der Bougie aber ein gutes Stück vorne über den Tubus rüber. Also und dann können wir den deutlich dünneren Bougie in die Trachea versuchen einzuführen. Vorteil ist, dadurch, dass er vorne weich ist, können wir damit relativ wenig Schaden anrichten, im Gegensatz zu dem normalen Führungsstab. Außerdem durch diese 30 Grad abgewinkelte Spitze kann man ihn sehr schön navigieren, durch das Drehen die Spitze quasi hin und her navigieren.
Wie ein Periskop.
Genau. Und dann kann man, wenn man damit drinne ist, in Seldinger-Technik, wie beim ZVK oder allem anderen, den Tubus über den Bougie einführen. Wer damit Übung hat, da zeigen gute Studien, dass das sehr, sehr zuverlässig klappt und besser als mit einem normalen Führungsstab tatsächlich. Man muss damit nur eine gewisse Übung haben. In Deutschland ist der Bougie nicht so verbreitet. Es gibt noch einige zusätzliche indirekte Intubationszeichen, nämlich die Tracheal-Klicks. Also wenn man den Bougie in der Trachea hat und über die Ringknorpel streift mit dieser Spitze, dann gibt es so eine Ruckelbewegung, wie so ein Zug, der über so früher so Schwellen fährt. Und das würde natürlich im Ösophagus nicht auftreten. Das heißt, das ist eine Art unsicheres Intubationszeichen. Das zweite ist das Stop- oder Hard-Stop-Sign. Das heißt, wenn wir 25 bis 30 Zentimeter in der Trachea drinne sind, was kommt dann? Dann kommt die Carina.
Ach, danke.
Und die kleineren Atemwege. Und irgendwann kommt diese abgewinkelte Spitze des Bougie nicht weiter. Und deswegen das Stop-Sign. Diesen Stopp haben wir natürlich im Ösophagus nicht. Da geht es immer weiter. Zumindest deutlich tiefer
als man unten.
Ich stelle mir gerade vor, wie du das jetzt irgendwie ösophageal einfach mal, geht immer weiter.
Ja. Dann hängst du da oben so noch einen Zentimeter Bougie.
Jetzt er weg.
Mein Gott. Genau, da muss man natürlich aufpassen bei diesem Stop-Sign, weil natürlich die unteren Atemwege sind, die kleineren Atemwege sind natürlich erheblich vulnerabler, dass man da nichts verletzt, also keine Kraft anwenden in dem Fall.
Also nicht den Pümpel machen.
Genau. Es gibt dazu super Videos, die ich auch verlinkt habe, wie man das Ding verwenden soll. Leider eigentlich immer von amerikanischen Kollegen. Dann noch ein super Blogbeitrag von Fomina, der sich nur um den Bougie oder fast nur um den Bougie dreht und das Ganze nochmal auf Deutsch beleuchtet. Auch den werden wir in den unter dem Beitrag verlinken. Dann noch eine Sache, weil wir gerade über das Videolaryngoskop gesprochen haben. Der Bougie eignet sich nicht für hyperangulierte Spatel bei der Videolaryngoskopie, weil er nicht formbar ist. Ja, dafür brauchen wir den klassischen Führungsstab. Und das Zweite, wofür ich den Bougie sehr, sehr gerne benutze, ist, habe ich ihn übrigens auch kennengelernt, nämlich als Umintubationsstab. Da kannte ich den Namen Bougie noch nicht. Das heißt, wenn man schon einen Tubus drin hat und zum Beispiel auf Intensivstation diesen Tubus aus welchen Gründen auch immer wechseln will, weil präklinisch ein zu kleiner Tubus reingelegt wurde, durch den man nicht bronchoskopieren kann, oder der Tubus da einfach schon ewig drin ist und man den Patienten aus irgendwelchen Gründen nicht tracheotomieren möchte oder der Cuff kaputt ist, wie auch immer, und man möchte sich diesen Atemweg aber nicht vergeben, beziehungsweise hat bei so Intensivpatienten, die kritisch krank sind, ja auch oft ein Ödemproblem, dann führt man diesen Bougie in den bestehenden Tubus rein und fädelt den Tubus über den Bougie raus und hat damit quasi immer einen Stab in der Trachea drin und kann den neuen Tubus darüber in Seldinger-Technik einfädeln. Genau.
Das ist ein geniales Tool. Ich liebe den Bougie tatsächlich. Also ich benutze den auch wirklich relativ häufig. Aber dieses mit dem Stop-Sign habe ich noch nicht ausprobiert. Das mache ich nächstes Mal.
Ja.
Also, nichtsdestotrotz, Torben schreibt schon wieder am Skript weiter, aber er muss noch weiter erzählen, weil er hat auch noch was weiter aufgeschrieben zur fieberoptischen Wachintubation.
Ja, Wach habe ich mal in Klammern gesetzt, also zur fieberoptischen Intubation. Wachintubation wäre ja tatsächlich beim erwarteten schwierigen Atemweg. Aber auch beim unerwarteten oder im Algorithmus für den unerwarteten schwierigen Atemweg steht ja zumindest die fieberoptische Intubation mit drinne. Beim erwarteten schwierigen Atemweg ist die fieberoptische Wachintubation ja quasi das Mittel der Wahl, um diesen Patienten um eine Narkoseeinleitung zu machen. Dafür müssen wir den Patienten meistens gut vorbereiten, das heißt viel Lidocain-Spray, gute psychologische Führung, manchmal auch noch Analgosedierung und dann versuchen wir halt über das Bronchoskop, also schieben wir den Tubus mit viel Silikonspray über das Bronchoskop, versuchen mit dem Bronchoskop meistens über die Nase, aber es geht natürlich auch über den Mund, die Glottis, den Eingang zu finden, lassen den Patienten, wenn er wach ist, kurz husten, damit sich die Stimmritze einmal öffnet, gehen mit der Fieberoptik in die Trachea, leiten dann die Narkose ein und wenn der Patient tief schläft, führen wir über das Bronchoskop den Tubus ein. Das gleiche funktioniert analog auch ganz gut, wenn der Patient sich trotzdem Masken beatmen lässt und einen schwierigen Atemweg hat, den wir videolaryngoskopisch nicht eingestellt haben, dann können wir den Patienten aufsättigen. Parallel zum Aufsättigen und der Maskenbeatmung kann jemand das Bronchoskop vorbereiten. Und wir können auch versuchen, beim schlafenden Patienten den Fieber optisch zu intubieren und quasi unser Bronchoskop als Führungsstab, als Bougie-Ersatz zu nutzen, durch das wir halt gucken können. Als zusätzliches Material sollten wir noch die Gänsegurgel haben, dass wir, nachdem wir den Patienten erfolgreich intubiert haben, noch einmal durch den Tubus gucken können, oder durch die Öffnung der Gänsegurgel.
Ob wie ich richtig ist.
Genau. Was sind Komplikationen, mit denen wir rechnen müssen? Genau wie beim Videolaryngoskop können Blutungen oder Mageninhalt oder Sekrete die Benutzung des Bronchoskops komplett unmöglich machen, muss man ehrlich sagen. Natürlich kann gerade bei der Wachintubation kann die Manipulation am Kehlkopf bzw. an den Stimmbändern zu einem massiven Bronchio- oder Laryngospasmus führen. Das kann natürlich bei der Wachintubation schon ein erheblicher Notfall sein. Genau, so dass wir früher Narkose einleiten müssen. Ja, habe ich zur Fieberoptik irgendwas vergessen?
Nee, ich glaube nicht. Ist ja ein Verfahren, was selten mittlerweile genutzt wird, muss man ehrlicherweise sagen.
Genau, was man vielleicht noch sagen sollte, man sollte schon, wenn man das versucht, gerade in Notfallsituationen Übung mit der Fieberoptik haben oder auch die fieberoptische Wachintubation ist etwas, wo man sich auf jeden Fall Hilfe dazu holen sollte. Selbst für die normale Einleitung oder für die normale fieberoptische Wachintubation würde ich mir immer versuchen, einen zweiten Anästhesisten dazu zu holen, um noch eine Backup-Ebene zu haben.
Ja. Das finde ich gut. Machen wir beide das zusammen.
Ja.
Ich mache die psychologische Betreuung.
Ja, das kannst du besonders gut.
Entspannen sich mal ein bisschen. Sie dürfen jetzt nicht würgen. Gut. Jetzt komme ich zu den wirklich spannenden Dingen. Und nicht, dass das nicht schon spannend genug war, aber jetzt kommen wir zu den chirurgischeren Techniken. Und da fällt als erstes, und das ist so ein Semi-Rescue-Verfahren, weil man es eigentlich nur machen kann, wenn der Atemweg, sag ich mal, absehbar schwierig ist, man den nicht intubieren kann, aber man kann ihn noch ventilieren. Also eine Beutelmassenbeatmung wäre noch möglich. Und das ist die retrograde Intubation. Hast du davon schon was gehört, Ines?
Nö. Also ja, irgendwie, aber ich kann es nicht mehr zuordnen.
Das war wenigstens ehrlich. Das finde ich gut.
Also diese ganzen anderen Techniken habe ich ja wenigstens als Narkoseschwester mal alles irgendwie mitgemacht irgendwie. Ne?
Ja, aber die retrograde Intubation, das ist eigentlich was, das ist richtig geil. Ich habe es tatsächlich.
Digitale, dass man angeblich da irgendwie selber so den Finger rein.
Die Eispickel-Methode.
So, nee, das ist ja nicht, wenn irgendjemand irgendwie falsch rum im Auto hängt.
Genau.
Und, ach Gott, das funktioniert doch eh nicht.
Nee, aber bei der retrograden Intubation, das ist tatsächlich relativ simpel. Ich habe es aber auch noch nicht gemacht.
Ach, das mit Leuchten und was von unten schieben oder irgendwie so?
Ja, so mit ohne Leuchten, aber von unten schieben. Und zwar funktioniert das Ganze so. Du brauchst erstmal, also es ist vergleichbar mit der Notfallkoniotomie, aber ich finde es weniger invasiv. Du brauchst sterile Handschuhe, du brauchst sterile Kompressen, du brauchst Hautdesinfektion, logischerweise, du brauchst ein ZVK-Set, also eigentlich brauchst du einen Seldinger-Draht und eine Punktionskanüle. Ich würde mir einfach ein ZVK-Set von einem Einlumen ZVK aufmachen lassen. Und du brauchst einen Tubus, logischerweise. Du brauchst ein stinknormales Laryngoskop und eine Meckelzange. So, was machst du jetzt? Da gibt es ganz viele tolle YouTube-Videos, auch aus den USA, wie man das macht. Wir haben das für euch mal einmal verlinkt. Du tastest dir genau wie bei der Notfallkoniotomie die Membrana cricothyroidea. Das ist ja hier unter dem Schildknorpel, ne? Vor der ersten Knorpelspange, dazwischen.
Bei Johannes kann man das besonders gut sehen. Bei Johannes
geht das. Ja, ich würde auch sagen, oder? Ja. Ines, halt mal bitte in die Kamera. Ne, Torben ist auch ein bisschen schwierig.
Ja, ich hab nicht so einen prominenten Kehlkopf.
Ja, deshalb spreche ich immer so laut. Wenn das so wie bei Torben oder wie bei Ines ist, dann kann man auch Pokus nutzen, um sich das Ganze darzustellen. Ich habe das letztens mal im OP ein bisschen geübt. Es ist schwierig, was ich empfinde.
Hat Patienten vorher früher aufgeklärt?
Man kann das machen, das ist sau schwer, lass das lieber.
Ich weiß, lasst mich gar nicht ausreden. Was macht der ungeübte Sonografeur, wenn er sich nicht sicher ist, was er sehen will? Was machst du dann? Weil ob du das Richtige siehst.
Weil sich selber einmal gucken. Und
glaub, das ja, das dauert zu lange, dafür hast du keine Zeit. Du siehst halt irgendwie irgendwas und es ist immer der Kontrast ist nicht gut. Was machst du dann?
Auto,
Auto optimieren. Gang, ja. Nein. Du drückst fest dazu, oder? Du versuchst sozusagen.
Ja.
So, wenn man das macht, kann ich euch sagen, ist man hinterher sehr dankbar, dass der Patient schon intubiert war. Weil du drückst dann so doll zu, dass du den Ösophagus zudrückst und dann kann es sein, dass dir schwallartig hinterher, nachdem du es aufmachst, es entgegenkommt. Oh, das ist schwierig. Das macht
genau hast du da gemacht? Also,
so ja, ich habe die Membranarchitektur dargestellt.
Bei einem intubierten Patienten.
Und ja, dann ist dir irgendwas
entgegengekommen?
Ja. Es ist alles
gut. Der Patient hat keinen Schaden
genommen. Der Patient hat keinen Schaden genommen und es hat der Wissenschaft gedient. Nein, es war wirklich, also da, ich vermute, dass der nicht ganz nüchtern war im Endeffekt. Auch wenn er es vorher behauptet hat. Die
sind ja meistens nicht so ganz.
So, ist auch egal. Man kann das also mit Ultraschall darstellen und es ist machbar. Ja? So. Ansonsten kann man die sehr einfach tasten, wie bei mir. Dann punktiert man diese Membranacricothyroidea mit der Nadel aus dem ZVK-Set mit aufgesetzter Spritze unter ständiger Aspiration. Da kann man sich jetzt überlegen, ob man da ein bisschen Nazel mit in die Spritze machen will, ja. Um zu gucken, wenn da Bläschen aufsteigen. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen Geschmackssache. Und wenn Luft aspiriert werden kann, dann ist man entweder in der Trachea oder hinten aus dem Patienten wieder raus. Also noch regelhaft ist man in der Trachea. Und dann führt man einfach über, also Spritze ab logischerweise, Seldinger Draht einführen über die Kanüle und einfach abspulen. Dabei sollte man die Kanüle natürlich möglichst ein bisschen nach kranial ausrichten, damit man den Seldinger Draht nicht nach unten abrollt, bis zum Stop-Sign. Das habe ich mir jetzt ausgedacht, ob es das dann da wirklich gibt, weiß ich nicht, weil der Seldinger Draht ja deutlich schlanker ist als der Bougie. Aber normalerweise sollte einem oben der Seldinger Draht im Pharynxbereich entgegenkommen. Also wird die Anästhesie-Pflegekraft rollt den Draht ab, der Anästhesist laryngoskopiert oben und greift den Draht mit der Mägelzange.
Okay, fädelt er es auf dem Tubus auf?
Fädelt auf dem Tubus aus und steckt den Tubus wieder rein und man zieht unten den Seldinger Draht wieder aus. Ist doch eigentlich total easy, oder?
Nur weil man irgendwas machen kann, muss man es ja nicht unbedingt machen.
Das ist mir viel zu viel Pessimismus. Oh. Und wir hatten letztens den Fall, dass wir jemanden nicht intubieren konnten und da hat der Kollege gesagt, dann machen wir eine retrograde Intubation.
Okay. Und dann hat er es wirklich oder hat er einfach mit
einem... Nee, wir haben es so hingekriegt.
Wollte gerade sagen.
Aber also ich würde es einfach gerne mal machen, aber nicht, also nicht, dass ihr jetzt auf die Idee kommt, dass wir für YouTube mal hier auf ein Video hier machen. Meint ihr das? Also ich glaube, dass es schon ein gangbares Verfahren ist.
Also ich habe insofern Bedenken einmal, wenn ich so von den dilatativen Tracheotomien, die ich bisher gemacht habe, gesehen habe, dass es manchmal doch viel, viel schwieriger ist, das überhaupt zu punktieren, als man so denkt. Und ich glaube, die so schwer zu intubieren sind, die haben nicht so einen prominenten Adamsapfel, wie du ihn hast.
Meinst du, ich bin CL1?
Zumindest nicht CL4. Und das zweite, was mir, als ich es gelesen habe, als Bedenken gekommen ist, wobei das Video eindrucksvoll ist, ob dieser Draht nicht eigentlich zu dünn ist, um den Tubus wirklich zu führen. Mhm. Also so, wenn man da wirklich schwer reinkommt.
Du siehst, wo der herkommt. Wahrscheinlich schiebst du den ja dann auch in die Richtung dahin. Also würde ich mal von ausgehen.
Aber ihr wisst, was ich meine. So, also ja, das richtige Führen.
Ist doch keine richtige.
Nee, ist keine richtige Führung. Aber wo soll der Tubus denn hin sonst? Nach rechts und nach links? Wenn ich über den Draht.
Ja, aber dass ich den Draht verbiege und den Tubus trotzdem in die Trachea schiebe.
Und dann ist, dann verbiegt sich das und...
Da muss man ein bisschen Spannung auf den Draht. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe es ja selber noch nicht ausprobiert, aber ich finde es einfach eine spannende Idee.
Ja,
und ich finde, es ist ein besseres Verfahren, als das, was jetzt als nächstes kommt.
Kommt jetzt die Eispickel-Variante?
Nein, jetzt kommt die transtracheale Jet-Ventilation.
Oh, die ist eigentlich ziemlich cool. Also.
Ja, aber siehst du, pass auf, die ist ziemlich cool, sagst du jetzt. Ja. So, und jetzt sage ich dir, das ist doch genau dasselbe in grün. Ja, also ohne Draht. Und dass du nicht einen Tubus von oben reinfädelst. Weil das funktioniert nämlich so. Du brauchst Handschuhe, Hautdesinfektion, eine möglichst dicke einmal verwehen-Van-Weil-Kanüle, also eine Vigo 14G.
eine 20 Milliliter Spritze und dann brauchst du eigentlich eine Jet Ventilation Pistole. Es gibt ja auch genau Varianten, dass man einen Tubus-Connector oben drauf baut.
Genau.
Irgendwie
so man kann darauf eine Zweier-Spritze stecken und auf die Zweier-Spritze passt dann vom, von welchem Tubus denn? Ich glaube von irgendeinem Tubus passt da denn der Connector drauf. Ich meine 6,5er.
Man müsste in diesem Kinderanästhesie-Buch, in diesem Jörg-Ding, da steht da stand was drin.
Ja, aber dann hat man so ein extrem wackeliges Konstrukt, wo man aber am Ende einen Beatmungsbeutel anschließen kann.
Gut. Normalerweise braucht man eine Jet-Ventilationspistole dafür und dann sticht man eben auch wieder in die Membrana cricothyroidea, die man sich einfach mit Ultraschall vorher dargestellt hat oder getastet hat, eine 14G-Nadel und zieht einfach das Stahlmandröhren raus, nachdem man Luft und kann Luft aspirieren. Da kommt die Jet-Pistole drauf und dann macht man eine Hochfrequenzventilation. Ja, also mit hoher Frequenz. Und wichtig ist, dass die oberen Atemwege dabei offen sind. Also die dürfen nicht verlegt sein. Warum?
Sonst pustet man die Lunge auf.
Dann baut man ein Michelin-Männchen. Ja, dann, es kommt zum Barotrauma der Lungen. Und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Die Jet Ventilation ist für mich ein Ultima-Ratio-Verfahren. Also bevor ich das mache, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich eine Koniotomie machen. Sieht das hier jemand anders?
Trotz wir sind jetzt ja, du hattest so eingeleitet mit diesen Patienten, den man eigentlich noch beatmen kann, irgendwie, und dann die ganze Zeit drin rumfriemelt irgendwie. Ne?
Das war bei dir gerade Intubation.
So, ja, ja, achso, das passt für mich nicht in den Ablauf.
Du hast völlig recht, ja, wir sind ja in dem Algorithmus, in dem Critical
Air. Ich kann noch ventilieren und dann würde ich, glaube ich, diesen ganzen invasiven Scheiß.
Nee, jetzt Scheiß kannst du nicht mehr ventilieren.
Ach so, jetzt auf einmal, okay.
Ja, ist ja, ja logisch, wir eskalieren das jetzt ja immer weiter. Jetzt geht ja gar nichts mehr, Ines.
Nachdem du mit deiner Stahlmembran versucht hast.
Ja, das ist ja ein mögliches Verfahren.
Ja.
Na? Also Blutungsrisiko halte ich relativ kalkulierbar, muss ich sagen, bei der transtrachealen Jetwand, genau wie bei der retrograden Intubation.
Ja.
Das ist, während jetzt bei der Koniotomie natürlich schon ein bisschen größer ist, ne? Also durch das ultimative chirurgische Verfahren. Durch Trennung des Ligamentum cricothyroideum und dadurch Zugang zu den oberen Atemwegen. Da gibt es ganz viele verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Das häufigste wird sein, was im Notfall verwendet wird und was auch zum Beispiel bei uns auf dem RW-Wagen vorgehalten wird, ist die Punktionskoniotomie. Da gibt es diverse Sets. Allen bekannt sollte oder vielen bekannt wahrscheinlich ist das Quicktrach-Set.
Ja.
Das besteht aus so einem, aus einer dicken Stahlkanüle. Daran ist eine Spritze mit, da sind zwei Farben, ein grüner und ein roter Stopper dran. Und das Ganze wird sozusagen abgeschlossen. Darum ist wieder die Stahlkanüle führt durch einen Plastiktubus, der mit einem Block, Kaff versehen ist, den man blocken kann. Und die Fixierung ist auch schon so eingehakelt und man kann das um den Hals ziehen. Man tastet wieder das Ligamentum cricothyroideum, desinfiziert die Haut. Und dann nutzt man einfach ganz einfach. Diese, also am Modell ist es wirklich einfach.
Ja.
Sticht man durch das Ligamentum cricothyroideum.
Mit der
Stahlkanüle. Mit der Stahlkanüle. Nach 45 Grad nach kaudal, also nach unten, bis sich Luft aspirieren lässt. Dann entfernt man das Stahlmandröhren. Das Ganze wird geblockt und die Kanüle oder diese, ja, sieht fast aus wie eine dünne Trachealkanüle, ist es im Endeffekt auch, verbindet man mit dem Beatmungsbeutel und kann darüber den Patienten ventilieren.
Ich glaube, man braucht dafür ganz schön viel Kraft, weil wenn man so an die Dill-Trachs denkt, da muss man ja auch ganz schön viel arbeiten, um das Ding da reinzukriegen. Ist natürlich deutlich dicker, gebe ich zu, aber ist trotzdem.
Und so ein bisschen Trachea-Hinterwand, glaube ich, bleibt auch auf der Strecke, würde ich so vermuten.
Ja, also ich deshalb sollst du ja nach kaudal stechen im 45-Grad-Winkel.
Ich glaube, ich würde eher schneiden mit dem Skalpell. Ja,
definitiv.
Also, ich habe die Koniotomie-Sets, diese Punktionskoniotomie-Sets häufiger schon am Modell halt beübt. Und die funktionieren da wirklich erstaunlich einfach. Logischerweise ist das Modell nie, genau wie beim Intubationsmodell, so wie die Wirklichkeit. Gott sei Dank bin ich noch nie in die Situation gekommen, dass ich das gebraucht habe. Ich bin aber auch schon an NEF-Standorten gefahren, die kein Quicktrach-Set hatten, sondern die einfach konventionell Skalpell und Spekulum
gehalten haben.
Ja.
Mhm. Also.
Also ich habe musste noch nie Notfall-Koniotracheotomieren. Ich bin in meinem PJ dreimal in meinem chirurgischen Tertial in das Vergnügen gekommen, jemanden zu tracheotomieren, natürlich mit Hilfe, aber dann das schon zu machen. Und ich würde, glaube ich, auch heute noch sagen, ich würde eher versuchen, das mit dem Skalpell zu lösen. Persönlich. In der Hoffnung, dass ich einfach auch weiß, wo ich bin und
vielleicht eine bessere Blutungskontrolle hast, falls du irgendwas anritzt.
Ja. Und wenn man das so gut sehen kann wie bei dir, muss man ja auch gar nicht so tief schneiden.
Ich beruhige mich, ich werde ein paar Kilo zulegen, damit das etwas schwieriger wird. Ein
schönes Feiertagsdoppelkinn irgendwie jetzt.
Hm. Hm? Genau. Und ein Vollbart dazu.
Ja.
Ja, es sind 4,5 Stunden geworden.
Ich glaube, das ist genug Stoff, selbst für die, die uns in zweifacher Geschwindigkeit hören, um euch mit unseren Stimmen über die Feiertage zu bringen. Die Tritriert-Version dazu wird auch zeitnah erscheinen, aber die Feiertage werden erst vergehen, weil da werden auch wir die Füße hochlegen und uns ein bisschen entspannen zwischen den Jahren. Gucken wir dann weiter, da werden dann auch die schriftlichen Beiträge zu Inos wunderbarem Botulismus-Thema, wenn es um die Wurst geht.
ein unglaublich guter Titel.
Und unserem Atemweg-Skript, das wird, denke ich, auch zwischen den Jahren
fertig erscheinen. Werden. Genau.
Wir haben noch eine Sonderfolge in the making. Wir hoffen auch, dass wir die noch vor der nächsten Hauptfolge euch präsentieren können.
Genau, da waren wir noch auf die künstlerische Freigabe
des Interviewten.
Genau. Ansonsten bleibt uns gar nicht viel zu sagen, außer es war ein wunderbares Jahr mit euch. Mit Torben, mit dir sowieso. Ines, dir muss ich winken über die Kamera, aber mit dir auch. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Die nächste Folge ist unsere Jubiläumsfolge. Da sind es dann 2 Jahre Pin-Up Dogs Podcast. Jetzt gerade sind wir ja bei über 2 Jahren Pin-Up Dogs Homepage. Die ist so September, Oktober 2018 entstanden.
Genau.
Der Podcast, der erste, war Januar 2019.
Ja. Und wir freuen uns auf die nächsten Jahre, Jahrzehnte mit euch.
Wenn ihr gut findet, was wir hier machen, bewertet uns bei iTunes, folgt uns bei Spotify, lasst uns nette Kommentare da, diskutiert mit uns. Wir nehmen gerne lobende Kommentare, aber wir nehmen auch gerne konstruktive Kritik. Wenn ihr uns fördern wollt, das ist neu, deswegen sage ich es auch nochmal, auf unserer Homepage findet ihr unter Fördern alles, was ihr braucht, um uns was in den Hut zu werfen, um uns bei unseren künftigen Projekten zu unterstützen. Eins dieser Projekte, das habe ich eingangs vergessen, wofür wir Geld brauchen, ist tatsächlich die CME-Punkte, die oft gefordert werden, um unsere Homepage so umzugestalten, dass wir CME-punktfähig wären, müssten wir doch eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen. Wir sind gerne bereit, das zu tun, aber tatsächlich nicht aus eigener Tasche.
Ja. Ja. Das ist korrekt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. In diesem Sinne,
einen guten Rutsch und frohe Weihnachten.
Pin-Up Dogs. Bis 2021.
Bis 2021.
Pin-Up Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.